Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Als wir uns das erste Mal getroffen haben, war der Grund, weil wir über LinkedIn vernetzt wurden und ich dann zufälligerweise im ortsnahen Schwimmbad meine Kinder abgegeben habe für einen Schwimmkurs und dann gefragt habe, wie sieht's denn aus? Hättest du nicht mal Bock auf ein Business Blind Date bei Kaffee in der Bäckerei? Und er hat ja gesagt. Und so kam es, dass ich ihn am Abschluss unseres Gesprächs vor einer halben Stunde gefragt habe, hast du nicht mal Bock, im Podcast mit mir über so ein paar Themen zu sprechen? Und so sitzt er heute bei mir, Stefan Lüttgen von Stommelhaus. Ich grüße dich.
Hi. Hallo, Katrin.
Cool, dass du da bist und vor allem cool, dass es geklappt hat mit unserem Termin. Ich freue mich total, denn das war ja schon dieses Gespräch war, ja, man hätte es auch in 3 Stunden packen können. Wir haben daher so viel Substanz irgendwie drin gehabt, das war irre. Ja, deswegen freue ich mich, dass wir heute das eine oder andere vielleicht ein bisschen auseinanderziehen können. Aber ich frage dich zuallererst mal für unsere Zuhörenden 3 Dinge, die man über dich wissen sollte.
Ja, hallo erstmal. Ich was sollte man über mich wissen? Erstmal, ich bin zum einen ein Tausendsasser. Also viele sagen eierlegende Wollmilchsau oder Generalist oder was auch immer. Und das ist tatsächlich auch eigentlich meine Stärke, was ich aber erst vor ein paar Jahren und auch erst hier bei Stommelhaus so richtig für mich entdeckt habe. Einfach weil ich einen Ursprung im Handwerk habe, ne, als Zimmerer, bin gelernter Zimmermann, habe aber auch dann, weil mich das immer so ein bisschen, ja, das war immer so ein bisschen schwierig für mich manchmal hier und da, so mit diesen Gebaren und den Dingen im Handwerk vernünftig umzugehen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, ich mache eine Ausbildung als Kaufmann, auch weil ich ein gesundheitliches, einen Arbeitsunfall hatte. Und habe dann noch eine kaufmännische Ausbildung in der großen Stadt in Köln bei Saturn nachgelegt. Und das hat mich tatsächlich auch nochmal in eine ganz andere Welt geführt. Und das, was ich dann eigentlich jetzt letzten Endes bei Stommelhaus hier geschafft habe, ist im Prinzip das alles zusammenzubringen, ne? Diese ganzen Dinge halt miteinander zu verknüpfen. Bei Saturn habe ich die Ausbildung gemacht, habe da in der quasi Internetaufgangszeit 2000 bis 2008 habe ich da das ganze Thema Computertechnik, Software, Internet, den ganzen Kram gelernt. Und habe das halt eben dann auch später noch im Bereich Marketing eingesetzt und habe dann so meinen Weg gemacht. Immer wie so ein Häschen, Haken geschlagen. Und und so bin ich dann letzten Endes hier bei Stommelhaus gelandet und habe auch zwischenzeitlich dann auch noch mal ein paar Jahre im Handwerk, in der Zimmerei gearbeitet. So, und daraus ist dann im Grunde genommen das zweite Ding entstanden, was man über mich wissen sollte. Ich bin also so ein absoluter Nerd in Bezug auf Organisation, auf Soziologie, auf dieses ganze Thema Lean, Kaizen, Monosukuri, nenn es wie du möchtest. Ne? Da geht es eigentlich eher um das Unternehmertum, also um das unternehmerische Denken und um das Arbeiten mit Menschen, was mir so super wichtig ist. Und das Dritte wäre vielleicht einfach dann eben dieser handwerkliche Kern, der schon da ist. Ich bin immer sehr pragmatisch, bin halt privat halt mit einem kleinen Bauernhaus, mit meiner Familie, 2 Kinder, ein paar Tiere, ne, so ein paar Schäfchen, Hühner und sowas. Das ist auch alles dabei und macht mich dann halt einfach auch zu einem sehr kompletten Menschen. Und ich bin gerne als ganzer Mensch irgendwo zugegen. Also ich habe da ist mir auch mal sehr dran gelegen, dass ich nicht irgendwo als ein Teil von mir irgendwo sein muss, sondern dass ich immer ganz da sein kann. Mit all meinen Macken, Spleens und was ich auch noch so habe.
Ja. Ja, vor allem auch, wenn man keine Maske mehr aufsetzen muss, wenn man das einmal verstanden hat, ne? Keine Maske aufsetzen muss, um irgendwo hinzugehen, egal in welches Setting, sondern dass man einfach immer die gleiche Person sein darf. Aber ich glaube, das hat etwas mit Alter auch zu tun, oder?
Auch, ja. Also mit Sicherheit, man hat natürlich, also ich bin früher, wenn, vielleicht sagt der eine, dem einen oder anderen Imposter was, ne? Also ich bin halt früher wirklich sehr, sehr, sehr schwierig davon zu überzeugen gewesen, dass ich selber wirklich das alles kann, was ich denke, was ich kann, und habe mir ganz viele Sachen einfach nicht zugetraut, ne? Und das hat sicherlich auch ein bisschen mit dem Umfeld zu tun. Da gibt es nämlich eine schöne Anekdote, der ein Chef von mir, mit dem ich mal in der Zimmerei, wo ich gearbeitet habe, der hat sich halt irgendwie meinen Lebenslauf angeguckt, gesagt, boah, das ist aber hier ganz schön viel durcheinander, das müssen Sie mir mal erklären. Naja, und dann habe ich halt angefangen, stotternd meinen Kram zu erklären und mich zu entschuldigen im Grunde genommen, ja, für all das, was da gelaufen ist. So, und auf der anderen Seite bin ich halt hier bei Stommelhaus mit dem Ralf im Einstellungsgespräch gewesen, der guckt sich meinen Lebenslauf an und sagt, ja geil, das ist alles bei, was wir gebrauchen können. So, das cool. Heißt also, vom Arbeitgeberseite her ist es halt eben auch immer ganz entscheidend, und in so einem Umfeld kann man sich dann halt auch entsprechend entwickeln, ne? Und das ist tatsächlich in den letzten 8 Jahren oder sind schon fast 9 Jahre hier bei Stommelhaus für mich wirklich ein riesen Gamechanger gewesen, ja.
Na krass. Für alle, die Stommelhaus nicht kennen, magst du mal ganz kurz erklären, was ihr macht,
ja,
und wo ihr sitzt?
Genau, wir sind im Rhein-Sieg-Kreis in wunderschönen Neuenkirchen-Seelscheid, dort im Ortsteil Eischeid. In der dörflichen Lage haben wir eine Manufaktur, wo wir im Jahr so zwischen 60 und 70 Häuser bauen, wobei wir auch da im Moment, dadurch, dass wir relativ schon mal auch gerne größere Projekte bauen, Kindergärten, Mehrfamilienhäuser, auch Objekte, Gebäude, die halt irgendwie für eine Werkshalle dran oder Sozialräume und solche Sachen. Also wir sind nicht nur im Einfamilienhausbereich unterwegs, oder nicht mehr, nur noch. Und das entzerrt so ein bisschen diese Thematik, wie viel wir so an Performance haben. Was wir vor allen Dingen aber machen, ist, wir bauen wohngesund. Wir bauen ökologisch auch schon seit eh und je. Also das ist der Familie Stommel schon immer sehr wichtig gewesen. Und dieses wohngesunde und gesunde Klima auch im Haus, das ist eigentlich so auch das, womit wir immer schon aus der Masse rausgestochen haben. Wir sind so quasi schon irgendwo im Fertighausbereich angesiedelt, weil wir ja halt mit der Fertigbauweise bauen. Also die Wände gehen hier bei uns mehr oder weniger fertig aus der Manufaktur und werden dann auf der Baustelle einfach nur noch zusammengebaut, Dach drauf, fertig. Bauen aber völlig individuell. Also das heißt, es gibt nicht ein Stommelhaus, das wie ein anderes ist. Das bedeutet, wir haben keine Modelle, keine Muster. Wir haben zwar Musterhäuser, aber das ist eigentlich schon ein Wort, was sehr täuscht, weil es halt einfach kein Haus zweimal gibt. Ne?
Cool. Sag mal, nach Fest kommt ab. Da hast du wahrscheinlich einmal von deinem ursprünglichen Berufsleben als Zimmerer und auch in der jetzigen Position auch wahrscheinlich irgendetwas, was du damit verbindest.
Ja, der Ursprung ist tatsächlich der erste Dübel, den ich an einem Pfosten von einem Vordach angesetzt habe als Lehrling irgendwann 94. Da habe ich dann natürlich auch ein Loch gebohrt und den Dübel angeknallt und dann, wie das halt so bei Rahmdübel ist, ne, da machst du mit der Ratsche ein bisschen wild und dann geht das Klatsch und dann fliegt dir der Dübelkopf daher. Jo, und das ist tatsächlich dann auch der Moment gewesen, wo ich das erste Mal diesen Satz gehört habe, der mich danach auch sicherlich das ein oder andere Mal nochmal in meiner handwerklichen Zeit auf jeden Fall dann getroffen hat, weil es halt immer wieder so Situationen gibt. Ja, und im jetzigen Kontext passt das vielleicht auch ganz schön in die Tatsache, dass wir halt gelernt haben hier bei Stommelhaus, dass man halt eben nicht das eine super perfekte Ding macht, sondern dass wir halt viele, 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 viele kleine Schritte machen und versuchen, die halt auch immer mit ein bisschen Achtsamkeit zu machen, weil wir dann viel schneller auch nochmal 2 Schritte zurück machen. Und in dem Falle ist es dann einfach so, dass wir jetzt sehr darauf achten, dass wir halt eben gar nicht erst an den Punkt kommen, wo nach Fest abkommt, sondern wir einfach nur mit sehr viel Bedacht und sehr langsam festmachen.
Dann gehen wir doch direkt mal genau da rein. Ich erinnere mich daran, dass du mir bei diesem Kaffee-Frühstück erzählt hast, was war Frühstück eigentlich? Ja, doch, es war
ja,
Vormittag, ne?
Ja, doch,
irgendwie, glaube ich, 11 oder sowas.
Ja.
Da hast du mir erzählt, ihr habt etwas eingeführt und es ist die Morgenrunde.
Mhm.
Hol doch mal alle gerade ab, was ist die Morgenrunde und warum habt ihr es eingeführt?
Ja, also im Grunde ist es so, dass man tatsächlich den Schritt zurück eigentlich da noch machen muss. Wir haben damals bei Sieger oder der Ralf, mein Geschäftsführer, hat bei Sieger diese Thematik Lean kennengelernt oder Kaizen oder bei Sieger, einer Klebebandhersteller aus der Schweiz, gab es dann die Möglichkeit für ihn halt auch mal da so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und mal unter die Motorhaube zu gucken. Das hat er wahrgenommen, hat dann nachher gesagt, oh cool, das ist super spannend. Die bieten halt dann auch, wie viele andere, dann so quasi Verarbeitungskurse an. Und zu diesem Verarbeitungskurs gab es halt eben auch einen Kurs zu diesem Thema. Ne, Prozessverbesserung und, so wie Sieger das halt eben macht. Das hat er da auch dann, also hat er quasi uns irgendwann gesagt, kurz vor Weihnachten, das war mein dritter Monat oder nee, mein zweiter Monat, hat er gesagt, so Leute, wisst ihr was, ich würde das gerne mal hier ausprobieren, können wir da mal bitte mit einer Truppe hinfahren und das mal in Angriff nehmen und dann ja, war ich zu der Zeit hier in der Ab- und Halle und habe da meine quasi meine Zimmerarbeiten gemacht und hatte da so ein bisschen Teamverantwortung. Ja, und dann sind wir in die Schweiz gefahren, haben es da gesehen, wie bei Sieger Prozesse verbessert werden, wie da an der Kultur gearbeitet wird oder mit quasi eine Kultur entstanden ist. Und das hat schon echt fasziniert. Ne? Das war echt atemberaubend. Und dann sind wir wieder zurückgekommen aus der Schweiz. Insgesamt waren da mit 2 Touren 12 Mann und war alles Führungskräfte. Und dann hat Ralf sich hingesetzt und gesagt, so cool, jetzt lass uns das mal hier irgendwie versuchen, in Stommelhaus reinzubringen. Wie kriegen wir das denn hin? Und dann habe ich mich halt, weil ich mich sehr engagiert habe in dem Thema und in meinem Team halt das auch sehr gut vorangebracht habe, mich dann scheinbar irgendwie vorgeschoben und er gesagt, ey, weißt du was, du bist doch echt da on fire, kannst du da nicht vielleicht dir mal Gedanken machen, können wir da vielleicht Workshops machen? Boah, dann habe ich gesagt, ey, Workshops, echt, das, wie soll ich das machen? Ich bleib ja hier arbeiten, ich muss ja hier meinen Kram erledigen, wann soll ich jetzt hier noch Workshops machen? Ja, und dann habe ich mich weiter mit dem Thema auseinandergesetzt, bin dann über hölzerne Stöckchen und YouTube-Videos auf einen Typen in den USA gekommen, der bei sich in der Firma ein Morning-Meeting macht. Und dann habe ich gedacht, ah cool, das kennst du noch aus der Zimmerei, da sitzen morgens auch alle in der Kaffeestube und man schaut, was der Tag so bringt, ne, und unterhält sich. Oder der Chef sagt, du fährst dahin, du fährst dahin, du fährst dahin. Und dann habe ich über einen Zufall festgestellt, oh cool, eine Schulkameradin von mir, die arbeitet in einer Firma in Windeck, also hier bei uns um die Ecke, und die machen das auch, die kennen diesen Ami, von dem ich das gesehen habe. Und dann bin ich halt auf sie zu und dann sagt sie, ja, ja, klar, das machen wir auch und so, kannst ja gerne mal vorbeikommen, dir das angucken. Ah, okay, ich denke, super, komme ich mal vorbei. Hab den Ralf gefragt, ja, sagt er, fahr mal dahin, guck dir das mal an. Und nachdem ich von da wiedergekommen bin, habe ich gesagt, Ralf, wir müssen da definitiv zusammen hinfahren, das musst du dir angucken. Weil das ist im Grunde genommen, habe ich allerdings auch erst sehr viel später verstanden, das ist eigentlich ein täglicher Workshop. Und zwar ein ganz kleiner. Also 15 Minuten zusammenstehen und Workshop. So, und das war im Grunde das, wie wir dann zu diesem Morgentreffen gekommen sind. Und das bedeutet ein Morgentreffen, dass wir mit allen Mitarbeitern, die in der Firma sind, uns in der Halle, in der Montagehalle quasi, in der Endmontagehalle, dort, wo die Arbeit passiert im Hauptsächlichen, da treffen wir uns nach dem Frühstück, 9.30 Uhr, weil dann alle da sind und alle quasi auch gerade ein bisschen entspannt sind vom Frühstück noch. Und dann haben wir dort das Morgentreffen. Es bedeutet, jeden Tag moderiert ein Mitarbeiter und zwar immer wechselnd. Das sind Lehrlinge, das sind, weil ja alle da sind, also sind auch wirklich dann alle Kollegen, die sind da mal Reihe um dran. Und in diesem Morgentreffen gibt es Checklisten, die Fragen enthalten, die im Grunde genommen die Kunden uns stellen. Und das sind Fragen, die, so hat sich das dann halt auch irgendwann quasi für uns als Logik ergeben, die im Prinzip der Kollege, der vorne steht und diese Fragen vorliest, der das Treffen moderiert, der vertritt unseren Kunden und sagt, so Leute, jetzt erzählt mal, was habt ihr denn gemacht, was ist gut gelaufen, wo habt ihr Fehler gemacht, wo sind Probleme aufgetreten, gibt es irgendwelche besonderen Ereignisse, Sachen, die halt eben alle wissen müssen. Und dann hat sich halt, wir haben dann natürlich auch lange dran gearbeitet. Also wir haben, das hat nicht von Anfang an quasi so, war nicht von Anfang an so, wie wir es jetzt heute machen, nach 8 Jahren. Ne? Das hat sich quasi über die Zeit immer weiterentwickelt. Wir haben viele Sachen ausprobiert, viele Sachen auch wieder quasi sein gelassen und manche Sachen sind dann auch irgendwann nicht mehr notwendig gewesen. Aber was halt total spannend war, war, dass halt am Anfang natürlich auch eine gewisse Gegenwehr da war und dann aber Ralf halt auch sehr, ja, sehr schon darauf bestanden hat, dass da doch wirklich mal alle da sind. Das war quasi eine feste Regel. Und auch, dass alle moderieren, war auch eine feste Regel. Und dann war es am Ende so, dass sich relativ schnell abgezeichnet hat, dass durch dieses Treffen morgens Fehler, die wir vorher gemacht haben, weil wir nicht informiert waren, weil wir vielleicht keine gute Grundlage für Entscheidungen hatten, weil der eine nicht wusste, was der andere tut, weil wir vielleicht auch Fehler 30 Mal gemacht haben, weil im Prinzip der Fehler gar nicht allen bewusst war und gar nicht alle wussten, dass es ein Fehler war. Und all diese Dinge haben sich halt in diesem Morgentreffen im Prinzip auf den Tisch gelegt, also die wurden da im Prinzip auf den Tisch gelegt und dann war es halt nicht so, dass wir angefangen haben, dann da in diesem Morgentreffen über diese Sachen zu diskutieren, sondern es ging im Grunde genommen nur darum, ich habe hier einen Fehler und wir haben natürlich auch im Vorfeld, hat Ralf halt auch ganz klar gesagt, pass auf, 99,9% aller Fehler sind systemisch. Das bedeutet, es gibt immer Rahmenbedingungen und Ursachen, die wir verändern können, aber die Menschen können wir nicht verändern. So, das heißt, die müssen entweder sich selbst verändern, ne? Die haben entweder selbst die Muße, sich zu weiterzuentwickeln, zu lernen, zu machen und zu tun. Und das war halt eine super wichtige Erkenntnis, auch die natürlich durch dieses Morgentreffen, weil wir dann immer, wenn es zu, sag ich mal, Streitigkeiten oder Diskursen gekommen ist, da halt auch offen mit allen drüber sprechen konnten. Also man konnte da halt wirklich auch als Führungskraft dann so ein bisschen Leitkultur entwickeln, indem man sagt, ey, pass auf, wir machen das ja aus den und den Gründen, wir wollen hier keinem auf die Füße treten. Und das ist sicherlich auch über die Zeit sehr müßig gewesen, weil es halt auch da Zeiten gegeben hat, wo Leute dann wirklich im Strahl gekotzt haben, wenn sie das Wort Morgentreffen gehört haben.
Hast du mal ein Beispiel, was ihr so durchdiskutiert? Ein Beispiel, wo du sagst, boah, das ist mir immer noch im Kopf geblieben.
Also es, Themen, die beispielsweise wirklich sehr zäh waren, das war die Frage generell, muss dieses Morgentreffen sein? Und dann ist es zum Beispiel so, dass wir am Anfang, hat das eine halbe Stunde gedauert. Ne, so, das war so die Ursprungszeit, die wir festgelegt haben. Und dann merkst du ganz schnell, dass du besser wirst. Du kommunizierst besser, gezielter, man redet anders miteinander, man lernt auch Absprachen. Also wenn der Moderator sorgt dafür, dass halt immer nur der eine spricht, der halt was zu sagen hatte, der kriegt das Wort zugeteilt, sondern hat dann relativ schnell eine sehr gute Regel gefunden. Und wir haben Prinzipien, also wir versuchen immer mit Prinzipien zu arbeiten, um halt Dinge auszuschließen, aber halt keine Türen zuzumachen. Und dann haben wir diese Prinzipien halt auch entsprechend formuliert, haben die aufgeschrieben, an die Wand gehangen, aber auch nur diese Dinge so. Also wir haben versucht, uns darauf zu konzentrieren, nur dieses Treffen selber zu formulieren und zu bearbeiten. Und eine Sache, die halt dann irgendwann natürlich passiert ist, ist immer besser geworden, immer kürzer. Heute dauert das eine Viertelstunde vielleicht, mal 20 Minuten. Wenn es mal ein richtig krasses Morgentreffen ist, dann hat das auch schon mal 45 Minuten gedauert oder länger. Aber dann haben wir halt auch klar, okay, es gibt auch Tage, wo es halt ganz schnell geht. Ne? Und dann hatten wir auch ein Morgentreffen, das war nach 2 Minuten schon rum. Und dann sagen die Kollegen, ja, guck mal, da brauchen wir ja gar nicht. Ne? Ja, ist mir klar, wenn es nichts zu reden gibt, dann wird halt auch nicht palavert. Ne? Das ist natürlich auch wichtig. So, sondern wir haben alle gesagt, okay, das war jetzt, heute gab es halt nichts wirklich Spannendes zu erzählen, dann tak, 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 die Liste durch, fertig. Die Liste hat auch nur 9 Punkte, ne? Also das sind jetzt nicht irgendwie, ist jetzt keine riesen Checkliste. So, und dann, war es halt am Ende so, dass durch diese Geschichte dann halt immer wieder die Frage kam, ja, aber brauchen wir das denn wirklich? Die Leute gibt's auch immer noch, ne? Die gibt's heute auch noch, 2, 3, vielleicht 4, die das immer wieder hinterfragen.
Was stört die denn genau da dran?
Das ist eine gute Frage. Also an manchen Stellen rücken sie damit raus, dass sie halt eben sagen, ja, aber ich stehe jetzt hier und könnte ja eigentlich meine Arbeit machen. Ne? So, und dass die halt in dem Moment Arbeit machen, das haben die nicht klar. Das ist vielleicht einfach auch dann der Punkt, wo man sagt und wo ich auch sage, okay, also es wird immer in einem Unternehmen die Leute geben, die sagen, ich mache hier meinen 9-to-5 und damit bin ich gut. Und das ist, glaube ich, das, was du als Führungskraft dann auch wieder vernünftig einordnen können musst und vielleicht auch für diese Leute dann eine coole Arbeitsumgebung schaffst, indem du denen sagst 9-to-5 und gut. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass dieses Morgentreffen halt eine sehr wichtige Sache ist. Und glaub mir, diese Leute, die sind natürlich auch in der Situation, wo sie da stehen und für sie relevante Informationen kommen. Dann hören die natürlich zu. Dann sind die auch froh, dass sie, ne? Aber die interessieren sich dann vielleicht nicht fürs große Ganze. Und auf der anderen Seite ist es halt aber so, dass es ein ganz kleiner Teil und der ganz große Teil, der denkt inzwischen sehr viel unternehmerischer und sehr, sehr viel ganzheitlicher, wenn wir über Dinge sprechen. Und wenn es bei uns irgendwo Engpässe gibt oder wenn mal irgendwo ein Problem auftritt, was halt echt knifflig ist, dann denken nicht zwei Köpfe oder ein Kopf im schlimmsten Fall, sondern dann denken halt 15, 16 Köpfe mit. Und dann kommen auch, weil wir im Laufe dieser Zeit auch so Dinge geklärt haben wie Verantwortlichkeiten. So, das heißt, dann gehen nicht alle her und hauen irgendwelche Sachen raus und sind danach beleidigt, wenn es irgendwie keiner umsetzt. Sondern man weiß ja, wer ist denn der Verantwortliche in dem Projekt und wer ist denn da, wen kann ich dem vielleicht helfen? Und dann kommt man mit einer Idee um die Ecke, gibt die dem und sagt, okay, cool, wenn das funktioniert, freue ich mich, wenn nicht, dann auch gut. So, sehr viel unaufgeregter, als man das vielleicht auch in anderen Unternehmen kennt. Ne?
Und ja, du sagst ja, um Fehler zu vermeiden, kannst du es irgendwie in einer Zahl nennen, wie sich die Fehlerkultur verändert hat?
Die verändert sich ja nicht in dem Sinne. Ich würde sagen, nicht die Fehler haben sich verändert, sondern das Lernen hat sich verändert. Das heißt also, wir lernen aus unseren Fehlern und das sorgt dafür, dass wir in einer sehr, sehr kurzen Zeit sehr, sehr, sehr gut spürbar die Qualität gesteigert haben. So, das heißt also, wenn wir heute Fehler haben und mal Fehler passieren, dann sind das in der Regel Fehler, die auf einem sehr hohen Niveau passieren, wo man dann halt eben auch nochmal wieder viel schneller mit den Fehlern zurechtkommt, weil man natürlich gelernt hat, in der Menge diese Fehler auch wirklich proaktiv und bewusst und ganz offen zu bearbeiten. Und dann hat natürlich auch ein Fehler, den, ich sage immer, wenn jetzt 10 Leute in so einem Problem involviert sind, dann hilft es nicht viel, wenn nur 2 den Fehler erkannt haben und ihn behoben haben, sondern die anderen 8 machen den nämlich dann weiter oder sind vielleicht weiter Teil des Problems oder haben eben weiterhin Probleme damit. Und ich glaube, das, was halt eben bei uns durch dieses Morgentreffen wirklich entstanden ist und das auch funktioniert, ist, dass man voneinander lernt. Und das Ich komme so ein bisschen, also in meiner Jugend bin ich eher so im Hip-Hop unterwegs gewesen. Da gibt es so diesen Begriff, each one teach one. So, ne? Also das heißt, jeder kann von jedem was lernen. Und das ist halt eben auch ein Punkt. Ne? Also wir haben irgendwann, und da redet man natürlich drüber, und das mag vielleicht auch am Anfang vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen esoterisch geklungen haben, aber wir haben halt ganz bewusst in der Manufaktur diesen Ort für das Morgentreffen ausgewählt, weil wir gesagt haben, da stehen wir alle auf dem gleichen Boden. Da sitzen wir nicht irgendwo in einem Konferenzraum, wo einer vorne steht und ne, für alle redet, sondern wir wollen ja, dass im Prinzip allen klar wird, ey, pass auf, ich kann auch als Geschäftsführer was vom Lehrling lernen und andersrum halt eben dann genauso und noch viel besser. Und diese Offenheit im Lernen, das ist, glaube ich, eigentlich das, was die Veränderung bringt. Ja, weil du, wenn Fehler passieren, sehr viel schneller und sehr viel besser darauf reagieren kannst. Und das ist auch so, dass halt wir gelernt haben, dass Stress übel ist. Ne? Also Stress ist eigentlich die Fehlerursache Nummer 1. Und das, was natürlich für einen Mitarbeiter total cool ist, ist festzustellen, okay, also wenn ich es schaffe, Stress zu vermeiden, ja, dann ist das super fürs Unternehmen und dann ist das super für die Qualität unserer Häuser und dann ist das super, weil wir halt auch eine viel bessere Übersicht behalten. Und diese Dinge haben natürlich am Anfang so ein bisschen, waren die schwergängig und sind dann in Gang gekommen, aber als irgendwann, sag ich mal, dann so ein Bewusstsein entstanden ist, so ey, cool, wenn wir es schaffen, wenn mal irgendwie von draußen aus der Umwelt des Unternehmens eine Bombe einschlägt, wenn wir es schaffen, das schnellstmöglich wieder in einen vernünftigen Flow zu bekommen, dann ist es für alle besser und für die Qualität und für den Kunden am Ende besser. Ne? Und das ist ja das, was für uns eigentlich das Allerwichtigste ist, dass Kunden, die zu Stommelaus kommen und sagen, ey, wir wollen hier bei euch, und das darf man auch nicht vergessen, die kaufen ja bei uns keinen Drucker oder irgendwie einen Stuhl, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, aber die kaufen ein Haus, ja. Und da geht es nicht um ein paar Euro, sondern da geht es halt wirklich um viel Geld und teilweise um eine Investition fürs Leben. Noch krasser wie ein Auto. Und ich glaube, das ist halt einfach auch was, wo wir tatsächlich auch sehr, sehr gut dran getan haben, eben durch dieses, wir holen den Kunden durch diese Moderation im Morgentreffen, also stellt sich immer ein Kollege in die Perspektive des Kunden, und durch diese Fragen, die wir uns stellen, einfach holen wir den Kunden auch nochmal viel tiefer bei uns ins Unternehmen rein. Und dann stellt der halt eben die Frage, sag mal, ist das, was ihr da mit meiner Kohle macht, also mit meinem Geld macht, weil ja am Ende der Kunde der Einzige ist, der Geld ins Unternehmen bringt, ist das wirklich gerechtfertigt? Ist das wirklich die beste und sinnvollste Sache, die ihr damit tun könnt? Und das ist auch ein Prozess, der über eine Zeitspanne natürlich entstanden ist. Aber wenn du das mal alles geschafft hast, dann blickst du, und das tun wir jetzt halt nach 8 Jahren, auf diese Sache zurück und sagst, ey, das war eigentlich das Beste. Und das sagt der Ralf Stommel, sein Vater, der Franz Stommel, der das am Anfang auch noch sehr skeptisch alles gesehen hat, ne, der sagt inzwischen, ey, das war das Beste, was wir machen konnten, weil durch dieses Bewusstsein, was das Unternehmen sich erarbeitet hat als Ganzes, natürlich auch einfach einen ganz anderen, wir eine ganz andere Wertschöpfungsreichweite haben. Ne? Wir kommen mit unseren Verbesserungen und auch mit Lösungen in Bereiche rein, wo vielleicht andere Unternehmen dann ohne diese Klarheit und ohne diese Gemeinsamkeit in der Arbeit halt einfach gar nicht hinkommen, ne? Weil da auch immer nur kleine Teams in Abteilungen denken und in Abteilungen arbeiten und sich leider ja auch immer noch viele Unternehmen damit selber das Leben schwer machen, dass sie Wettbewerb im Unternehmen ausrufen, ne? Also es gibt natürlich auch gesunden Ehrgeiz und all diese Dinge, aber es ist doch viel cooler, wenn wir das als Team gemeinsam versuchen, fürs Unternehmen zu tun. Und wenn ich anfange, dann noch einen internen Wettbewerb auszurufen und irgendwie Leute anfangen, wie im Krabbenkorb, sich gegenseitig immer wieder runterzureißen, wenn sie einen Meter hochgekommen sind, bringt das gar nichts, ne?
Wie ist das, wenn ihr neue Leute ins Team bekommt? Mhm. Die haben wahrscheinlich im Vorfeld, haben die was davon mitgekriegt und die hören sich dann die ersten 2, 3 Morgenrunden an. Ist das für die befremdlich? Wie schnell steigen die da ein? Werbung. Wenn ich dich jetzt fragen würde, warum tust du das, was du tust? Könntest du mir in 3 Minuten erklären, warum du tust, was du tust? Fragst du das mal ein Start-up? Fangen die an? Schauen dich mit glühenden Augen an, es fährt ein Skript hoch und sie pitchen dir das Ding durch in 3 Minuten. Und du denkst danach, ja, ich will mitmachen. Ich habe genau verstanden, wofür ihr brennt. Irgendwie haben wir das im Handwerk verloren. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht dafür auch schon eine Lösung gefunden hätte. Es gibt demnächst am 19. August nämlich ein KI-Webinar von mir für dich. Dort werden wir gemeinschaftlich mit ChatGPT arbeiten, um analytisch an deine Arbeitgebermarke heranzugehen. Ganz bewusst in einer kleinen Gruppe, um Austausch möglich zu machen und sich gegenseitig Ergebnisse vortragen zu können. Du bekommst von mir vorgefertigte Prompts, mit denen du im Anschluss auch analytisch an deiner Arbeitgebermarke weiterarbeiten kannst. Ganz konkret, ganz bewusst aufs Handwerk heruntergebrochen mit einem möglichst individuellen Ergebnis nur fürs Handwerk. Hast du Bock dabei zu sein? Dann schau mal in die Shownotes, da findest du den Link. Du findest ihn auch auf meiner Homepage oder du schreibst mir einfach und dann schicke ich dir den Link auch. Wir sehen uns. Werbung Ende.
Das ist eine ganz coole Frage, weil ich vorletzte Woche habe ich ein Webinar gemacht und war da eingeladen als oder zum Thema Mitarbeiter-Recruiting und auch zum Thema demografischer Wandel und Fachkräftemangel. Und dann kam die Frage auf, wie sieht denn euer Onboarding aus? Ja, und da war dann nach einem kurzen Überlegen eigentlich klar, okay, unser Onboarding sind 2 Wochen Morgentreffen. Und dann weißt du, was abgeht. Dann weißt du, was bei uns in der Firma abgeht. Und im Endeffekt kennst du natürlich auch, und deswegen 2 Wochen, weil dann sind eigentlich in der Regel alle mal durch, ne? Oder vielleicht auch 3 Wochen, je nachdem, wie wir Urlaub oder irgendwie Leute da sind oder nicht da sind. Aber dann hast du jeden mal da vorne stehen gesehen. Du weißt, wer die Leute sind. Du kennst die Namen von allen. Du bist im Klaren darüber, wen muss ich fragen, wenn ich eine doofe Frage habe. Wen darf ich fragen, wenn ich mal irgendwie was Konkretes wissen muss. Also das heißt, du kennst super schnell alle Leute und bist natürlich auch super schnell im Thema. Du weißt, was deswegen sage ich auch immer, Morgentreffen ist Leitkultur, ne? Weil das wirklich etwas ist, wo wir ja auch mal angenommen, irgendjemand aus der Manufaktur hat wirklich irgendeine strategische Sache, wo er sagt, ey, das müsste doch eigentlich für die Firma Stommelhaus ein Ziel sein. Warum machen wir das nicht? Dann äußert er das im Morgentreffen, so dass es quasi auf dem Tisch liegt, der rosa Elefant, der große Elefant steht im Raum. Und dann ist es natürlich so, dass dann da ein Geschäftsführer steht, dass da mitunter auch andere Leute stehen, die natürlich entsprechend da was zu sagen können und die dann entweder sagen, ey, weißt du was, Da mache ich mir mal Gedanken drüber, das ist ein guter Ansatz. Ich werde da morgen oder übermorgen was zu sagen. Oder aber man kann direkt in der Runde sagen, hey, pass auf, das hat die und die Gründe. Aus dem und dem Grund machen wir das halt eben nicht. Oder wir könnten es machen, aber wollen es aus den und den Gründen vielleicht noch nicht machen. Und das ist natürlich was, das dann kannst du dir dieses ganze, ich baue jetzt irgendwie 36 PDF-Dateien, um irgendwen über die Firmengeschichte zu informieren und so, das kannst du dir schenken. Das ändert sich ja vor allen Dingen auch in einer rasenden Geschwindigkeit bei uns immer wieder. Und genau, und deswegen ist eigentlich unser Onboarding und auch die Leute, die, also man hat schon Leute, die natürlich sagen, vielleicht irgendwann feststellen, boah, das ist mir zu krass, was ihr hier veranstaltet. Ne? Also ich erzähle das gerne von den Jungs von Yellow Tools und Mädels, bei denen wir uns das Morgentreffen abgeguckt haben. Die haben halt irgendwann mal die Zeitung da gehabt. Ne? Die wollten dann irgendeinen Bericht machen. Irgendwie haben sich mit irgendwas vorgestellt und wir wollen mal da und dazu was berichten. Und später hat dann der Journalist dann dem Geschäftsführer gesagt, dem Michael, ey, sorry, wir waren eigentlich hier, weil wir investigativ mal rausfinden sollten, ob ihr hier vielleicht eine Sekte seid, ja, weil die Leute halt, einfach so von außen da so drauf blicken und denken, die haben irgendwie eine Meise. Und auch natürlich, klar, wenn sich Leute stell dir wirklich mal bildlich vor, du bist ja auch oft genug abends irgendwie mit Handwerkern mal unterwegs gewesen in der Kneipe oder so, dann sitzen da jetzt von 10 verschiedenen Firmen die Handwerker und dann sitzen halt von uns da 2 bei und erzählen halt davon, die halten die doch alle für bekloppt. Die sagen doch, Alter,
ja. Ja, weil das, genau, natürlich nicht so Usus ist, alleine schon diese regelmäßige Kommunikation. Ja. Ich feiere ja schon kleine Betriebe, die sagen, sie haben einmal im Monat ein Treffen gemeinschaftlich, ne? Weil ja immer dieses, ja, aber dann sind die Azubis nicht da, dann ist irgendjemand im Urlaub und dann ist die in Teilzeit oder der in Teilzeit oder. Ich glaube, deswegen, so kommt das zustande, dass man, aber natürlich, wenn man das jeden Tag macht und es okay ist, dass nicht immer alle da sind, dann ist das natürlich ein rollierendes System.
Genau. Ja, und das,
und alles ist fein.
Genau, und das ist halt das Ding. Also die Azubis, die tatsächlich dann in einer überbetrieblichen sind oder so, die können natürlich da nicht dran teilnehmen, die können dann aber natürlich im Nachgang sich halt die Protokolle von den einzelnen Morgentreffen angucken. Ne? Und das ist halt eben auch ein Punkt, wo ich glaube, dass wir da, haben wir jetzt schon mal drüber gesprochen, dass wir vielleicht sogar bei der Handwerkskammer sagen, hey, pass auf, Leute, können die nicht dann, wenn unser Morgentreffen ist, weil wir auch unsere Baustelle über Teams, ne, mit ins Morgentreffen reinholen. Die nehmen halt auch mit am Morgentreffen teil. Und dann könnten wir das vielleicht auch für die Auszubildenden möglich machen, wenn das halt in der Berufsschule oder in der überbetrieblichen entsprechend eingerichtet werden kann, dass die dann halt mal eben eine Viertelstunde raus können aus dem Unterricht oder wie auch immer man das regelt. Keine Ahnung. Also dann ist es halt eben, weil das natürlich auch ein Riesenthema ist, ne? Also wir haben in unseren Ausbildungsberufen einmal Zimmerleute und Schreinergewerk. So, und bei den Zimmerleuten ist es so, dass die im Blockunterricht sind und die Schreiner haben halt Wochenunterricht, ne? Das heißt, die haben dann 5 Tage oder 4 Tage sind die im Betrieb und 1 Tag Schule. Ja, wenn ein Lehrling zu uns ins Unternehmen kommt, dann ist es für uns die Frage, was für einen Beruf lernt er? Weil auf der einen Seite ist er 3 Jahre lang mehr oder weniger nicht da, also so gut wie nie da. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir den halt in unserem Regelbetrieb drin. Ne? Und das ist ein Riesenthema, wir auf der einen Seite natürlich gerne Zimmerleute, also wir bauen halt Häuser auf, ne? Wenn wir nur Möbel bauen würden, wäre das was anderes. Wir sagen auch, der Seniorchef, der sagt immer, wir machen Zimmererarbeit in Schreinerqualität. Ne? Das ist natürlich ein Anspruch. Das ist ein Anspruch, aber wir lernen ja auch voneinander. Das heißt also, die Zimmerleute können auch von den Schreinern lernen, wie man ordentlich und, sag ich mal, sauber und genau arbeitet. Ja, also das ist echt ein Thema, ne? Und diese am Anfang war es so, dass Leute halt auch tatsächlich sich versucht haben, so ein bisschen um dieses Morgentreffen zu drücken. Und ganz schnell war klar, okay, wenn ich da nicht bin, dann verpasse ich einfach die Hälfte. Und wir hatten während Corona das Problem, dass zum Beispiel wir dann irgendwann Kontaktsperre hatten. Und dann war es halt so, dass wir gesagt haben, okay, dann können wir jetzt halt kein Morgentreffen mehr machen. Das hat genau 3 Tage gedauert. Und dann haben wir gesagt, ey Leute, wir müssen das jetzt irgendwie anders machen. Dann müssen wir uns hier auf den Hof stellen, draußen in Freie, müssen uns gegenseitig über den Hof zurufen, wie auch immer. Aber nach 3 Tagen sind so viele Fehler und Probleme aufgeploppt, die vorher halt eben durch dieses Morgentreffen halt eben abgedeckt werden. Ja, Oder es gibt Betriebe, die sagen, hey, aber das kostet doch eine Schweinekohle, wenn sich da Leute hinstellen, ne? So, und dann.
Ja, was kosten Fehler, ne?
Genau. A, was kosten Fehler? B, was kostet deine Weiterentwicklung, wenn du sie nicht machst und vorantreibst? Und dann ist das eigentlich Einfachste, was du machen kannst, wenn du einen größeren Betrieb hast und hast eine Telefonanlage, dann guckst du dir vor dem Morgentreffen an, wie viele Telefonate über den Tag geführt werden und danach guckst du dir an, wie das dann nach 2 Monaten Morgentreffen oder 3 ist, dann sinkt das mal eben um 80%. Weil diese ganzen Zwischenfragen gar nicht mehr gebraucht werden. Die Leute haben halt ja morgens alles, was sie wissen müssen, im Prinzip auf dem Schirm und man hat natürlich auch nochmal ein ganz anderes Bild von seinen Kollegen. Also ich kenne, oder früher habe ich meine Kollegen privat gekannt. Ich wusste, wer hört Heavy Metal, wer hört Jazz und wer trinkt gerne Kölsch, wer Pilz und so Sachen. Ne? Das weiß man von seinen Kollegen. Aber wie sind die beruflich drauf? Also was sind die beruflich für Typen? Was haben die für Stärken, was für Schwächen? So, und das haben wir natürlich auch im Morgentreffen gelernt. Und dann war halt auch für uns irgendwann, weil wir natürlich ein Handwerksbetrieb sind und dieses ganze Lean und Kaizen und Pokeyoke und was es da noch alles gibt, Monozukuri, diese ganzen Begrifflichkeiten, das war Ralf am Anfang echt ein Dorn im Auge, hat er gesagt, ey, das können wir nicht machen, ne? Wenn wir den Leuten das irgendwie um die Ohren hauen hier, dann sind wir direkt raus. Also haben wir alles transportiert und haben alles übersetzt, haben alles irgendwie versucht in unsere Welt zu holen. Und haben dann überlegt, ja, was ist denn dann, aber wenn wir über diese Entwicklung sprechen und über das, was wir machen wollen, wie nennen wir das denn? Und dann war halt relativ klar, wir nennen das Stommelhaus-Akademie. Warum? Ja, weil wir ja voneinander lernen wollen. Also es ist im Prinzip eine Akademie. Aber dann kam halt der Erste, der es von außen, diesen Begriff gehört hat und hat dann gefragt, ja, aber wo ist denn das da bei euch? Also habt ihr da irgendwo einen Raum oder irgendwie ein Institut oder sowas?
Ja,
nein,
genau so.
Nein, das ganze Unternehmen ist die Akademie. Also wir lernen einfach im Unternehmen und es braucht halt dafür einen Begriff, weil der eine Vision darstellt, ne? Weil der im Grunde genommen für uns alle klar macht, okay, wir wollen halt hier jeden Tag von und miteinander lernen, ne? Und das ist auf jeden Fall auch das, was sich ja dann über die Jahre auch entsprechend entwickelt hat. Ne? Also dieser Gedanke hat sich dann, weil in diesen Morgentreffen sind dann zum Beispiel immer mehr Fehler und Probleme aufgetreten und wir wollen die aber nicht in dem Morgentreffen diskutieren. Das kostet einfach zu viel Zeit, sondern danach gibt es Projektgruppen. Und dann hat sich bei uns dann eine Sache, die wir auch bei Sieger gesehen haben, aber noch nicht so richtig anwenden konnten oder nicht wussten, wie wir das bei uns einbringen sollen, die ist dann ein Projekttag. So, das heißt, wenn dein Auto einen Ölwechsel braucht, dann machst du das auch nicht bei 180 Sachen auf der Autobahn, während du fährst, sondern du fährst in der Werkstatt, bockst das Ding hoch und machst dann einen Ölwechsel. So, also war für uns klar, wir brauchen, um am Unternehmen arbeiten zu können, auch einen Stillstand.
Sehr gut.
Und das war der Grund, weshalb wir dann gesagt haben, wir nehmen uns einmal im Monat, also das heißt bei uns 19+1 Tag, wir nehmen quasi 19 Tage lang die Fehler und Probleme auf und am 20. Tag gehen wir halt her und dann Stillstand, was die Arbeit im Unternehmen betrifft, also keiner arbeitet im Unternehmen für die Kunden, sondern wir arbeiten wirklich fokussiert am Unternehmen, das Entkoppeln von Projekten und Arbeit sorgt natürlich dafür, dass du dir wirklich dann auch gezielt mit 5, 6 Leuten an einem Projekt auch Zeit nehmen kannst und das auch wirklich richtig im Kern bearbeiten kannst. Und das hat sich natürlich auch mit der Zeit kultiviert. Da gab es auch wieder Dinge, die wir verbessert haben. Und wir sind eigentlich immer so der Ralf ist da auch sehr, zum Glück sehr mutig immer, dass er sagt, ey Leute, probiert aus. Und wenn wir merken, es klappt nicht, dann gehen wir halt einen Schritt zurück und dann können wir nochmal neu justieren. Und das ist eigentlich ja auch bei Mitarbeitern, wenn wir neue Mitarbeiter bekommen, ne, vielleicht was eben auch so ein bisschen eingangs deine Hintergedanke bei der Frage war, die kommen rein, dann sind die für 2 Wochen da und die kriegen aber auch durch das Morgentreffen die volle Ladung. Und dann entscheiden die sich entweder für uns oder sie sagen, das ist mir zu weird, ich gehe woanders hin.
Na klar.
So, was vielleicht woanders Ewigkeiten dauert, weil sich einer irgendwie gar nicht vorstellen kann, was denn da noch sonst so im Unternehmen passiert.
Ja, das stimmt. Der Prozess ist schneller abgeschlossen mit, ich lerne das jetzt hier kennen und vielleicht sind es dann gar nicht, wie so häufig die 3 oder 6 Monate Probezeit, sondern da weißt du nach 2 Wochen, ich habe da Bock drauf oder eben
genau.
Nicht. Ne?
Ja.
Ja. Und sag mal, dieser Projekttag 19+1, was macht ihr an so einem Projekttag? Lasst ihr euch begleiten oder wie macht ihr das?
Also der Tag dient ja tatsächlich dann auch da, wir im Morgen treffen, wird in der Regel geguckt, was haben wir für ein Problem? Und dann arbeiten wir mit so einer Methode, die wir uns selber gebaut haben oder so ein bisschen abgeleitet haben, die nennt sich Lösungskreis. Das bedeutet, ich kläre am Anfang, was ist das denn? Ist das überhaupt ein Problem? Also ist das was dem Unternehmen Schmerzen zufügt oder was uns Geld kostet oder kann man es einfach ignorieren? Wenn das klar ist, dass es ein Problem ist, dann wird halt gerade eben geguckt, okay, wer ist denn alles involviert? Also wer hat Aktien an dem Problem, so nennen wir das. Und die alle Aktionäre müssen halt klar sein. Und dann wird geguckt, wer von diesen Aktionären ist denn der Verantwortliche? Also wer hat diesen Problembereich zu verantworten? Dann wird geguckt, okay, das ist der und der, ne? Und der hat jetzt die Aufgabe quasi mit dem Team, also mit dieser Aktionärsgruppe, einen Termin auszumachen an so einem 19+1 Tag und dann wird an diesem Tag werden Meinungen und Ideen gesammelt und allen, die als Aktionäre da sind, ist klar, dass sie die Entscheidung nicht treffen werden, sondern nur der Entscheider. Das heißt, sie gehen her und sammeln alle Informationen, die für sie wichtig und relevant sind, wo sie sagen, das muss ich sagen, sonst funktioniert die Lösung nachher für mich nicht. So, und die Sachen bringen sie, legen ihm die auf den Tisch und sind alle sich hoffentlich so, ne, das klappt mal besser, mal schlechter, sind sich hoffentlich alle im Klaren darüber, dass sie die Qualität bringen müssen. Also sie müssen ihre Informationen so gut aufbereiten, dass der Entscheider eine gute Entscheidung treffen kann. So, und dann trifft er die Entscheidung und das sind meistens dann so Sachen, diese Treffen und das Ausarbeiten findet dann am 19+1 Tag statt. Und dann kann es ja passieren, das passiert also ganz oft natürlich in unserem Kontext, dass dann, weil wir auch Subunternehmer haben und Architekten und mit anderen zusammenarbeiten und mit diesen Partnern, also mit diesen ganzen Partnerfirmen arbeiten wir halt eben dann auch in diesen Projekten zusammen. Klar, ne, die sind ja Teil der Aktionäre. Und dann holen wir die dann halt für solche Geschichten halt eben auch an diesem 19+1 Tag ins Unternehmen. Das heißt, dann kommt dann vielleicht, was weiß ich, der Fliesenleger oder der Treppenbauer und weil es ein Projekt gibt, wo er halt involviert ist. Und gleichermaßen gibt es aber auch zum Beispiel Kollegen, die sagen, hey, wir haben in der Manufaktur ein Thema mit beispielsweise, was weiß ich, mit irgendwelchen Anschlüssen, ne, irgendwelche Feuchtigkeitsgeschichten, wo man halt eben gucken muss, da gibt es eine neue Variante von einem Dach, die wir verarbeiten und so. Und dann holen wir die Firmen rein und sagen, hey, macht mal eine Produktvorführung und macht das halt so, dass wirklich alle das verstehen. Und dann stehen aber auch alle, die das nachher verarbeiten, da. Ja, und nicht nur der Abteilungsleiter, der vielleicht in seinem Leben irgendwie das letzte Mal vor 20 Jahren einen Latthammer in der Hand hatte. Aber es stehen alle da, die es halt nachher verarbeiten. Und dadurch hast du halt einfach am Ende von 2 Stunden ein echtes Ergebnis. Und das, was dann halt eben auch passiert ist, und das ist weiter Teil dieses Lösungskreises, dass es dann halt eine Entscheidung gibt von demjenigen, der die Verantwortung hat. Und danach wird dann entweder, wenn es sicherheitsrelevant ist, ein Test veranschlagt. Das heißt, wir gucken, dass wir das Ganze testen, weil es zu gefährlich wäre, das live auf der Baustelle zu machen. Oder wir sagen, ey cool, da kann nichts passieren, das können wir jetzt einfach mal ausprobieren. Dann wird das ausprobiert und dann gibt es aber anschließend Feedback, ob es funktioniert hat oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann sind wir ja wieder ganz am Anfang. Da haben wir wieder ein Problem und dann kann man das wieder so bearbeiten. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen unser Mantra, also wir versuchen immer am Problem entlang zu lernen. Das ist eigentlich der Weg, ne? So, ja, und der 19+1 Tag ist tatsächlich auch, der wird auch gerne schon mal, wir haben zum Beispiel jetzt letzten 19+1 Tag haben wir mit einer großen Truppe, sind wir nach Künzelsau zu Wirth gefahren, haben uns da halt wirklich mit denen auch einen Tag lang quasi in diesem Innovationslab eingesperrt und haben auch wirklich da aber auch über Sachen nachgedacht, die für uns hier relevant waren. Also ich kenne sowas auch von anderen Geschichten, da fährt man da mal hin, um mal einen schönen Tag zu haben, ne? Um abends ein paar Bier zu trinken. Aber wir fahren dann da mit 17 Mann hin, die alle den Kopf voll Ideen haben, was man vielleicht an Änderungen und sowas machen könnte. Und das ist halt eben das, und die haben dann Bock. Also das macht ihnen mega Spaß, ne, da hinzufahren und mit Leuten dann auch wirklich an Ideen zu arbeiten, wo nachher wirklich auch für sie wirklich was bei rumkommen kann, ne? Ja. Hängt auch mit diesem Satz, der bei uns eigentlich auch überall steht und den eigentlich auch jeder von Anfang an quasi von Ralf immer gesagt bekommen hat, ändere, was dich nervt. Weil das ist der Bereich, den du verantworten kannst, da hast du deinen Verantwortungsbereich und den kannst nur du ändern, also mach's auch, hör auf zu jammern, hör auf zu klagen, ändere es. Und die Verantwortung hast du, die Möglichkeiten gebe ich dir. Und wenn es ein Budgetproblem gibt, dann komm zu mir, sprechen wir drüber oder geh zu deinem Teamverantwortlichen. Aber ändere, was dich nervt. Und das ist halt eben genau auch was, das kannst du natürlich allen sagen, kannst allen ein T-Shirt davon drucken und dann die anziehen lassen, aber deswegen machen die das natürlich nicht am nächsten Tag, ne? Sondern das geht halt nur mit so einer Geschichte wie diesem Morgentreffen, weil du das jeden Tag wie Zähne putzen quasi übst und der stete Tropfen höhlt halt dann den Stein. Ne? Das ist,
ja. Kannst du vielleicht mal für diejenigen, die jetzt zuhören, einen Betrieb haben, sagen, oh, ich würde auch gerne mal sowas ausprobieren und was braucht es dafür? Zum einen A an Personengröße, gerne kurz jetzt auch, weil wir schon so weit fortgeschritten sind, schon wieder. Und auch, wie man da so anfängt am besten. Was sind so die ersten Steps? Ab wann lohnt es sich, wie viele Mitarbeiter und was sind die ersten Steps?
Also im Grunde genommen ist es so, dass natürlich der Gedanke daher rührt, dass es tatsächlich, ich glaube mit 5, 6 Mann macht das keinen Zwieback, weil dann machst du das eh. Ja, dann tauschst du dich eh die ganze Zeit aus. Immer dann, wenn ein Chef anfängt, sich nicht mehr aktiv im Unternehmen zu beteiligen und immer dann, wenn du Führungskräfte hast, immer dann, wenn du anfängst, in Abteilungen zu arbeiten, was nicht schlecht ist, das darf man auch nicht irgendwie falsch verstehen, und immer dann, wenn es sinnvoll ist, sich im Grunde genommen auch ganz bewusst und aktiv mit Problemen auseinandersetzen zu wollen. Das heißt also, als allererstes braucht es einen Geschäftsführer, einen Verantwortlichen, einen Hauptverantwortlichen, der halt sagt, okay, das ist der Weg, ich schütze das. Und dann ist es wirklich so ein bisschen, ich nehme immer gerne so die Analogie von Herr der Ringe. Ja, da gibt es den Frodo, der kriegt den Ring in die Hand gedrückt. So, und das heißt, vielleicht hast du im Unternehmen einen, der Bock hat, das voranzutreiben. Das war damals ich irgendwie durch einen Zufall, auch weil ich vielleicht der Typ dafür war. Und dann habe ich mich da reingefuchst und ich bin halt auch ein Typ, dieses Generalistische ist für mich halt eine sehr gute Sache gewesen, weil ich sehr schnell überall reingekommen bin in die Themen und dann so mitreden konnte und dann natürlich auch nicht weiter in die Tiefe gehen musste, sondern dann schnell weiter, nächstes Thema. Und wenn du so ein Frodo hast, dann braucht's aber halt diese Gefährtentruppe, ne? Und da gehören eben die Könige zu, das sind dann die Geschäftsführer, die, wenn ein blöder Ork von der Seite kommt, halt mit dem Schwert schwingen und dem den Kopf abhauen, so, ne? Also, verstehst du, wie ich meine? Du musst die Räume schaffen, du musst die Räume schützen als Geschäftsführer und den Frodo schützen, dass der halt das Ding durchrocken kann. Wenn du nicht selber der Frodo bist, das kann natürlich auch sein. Also du kannst halt am Ende vielleicht auch als Geschäftsführer das selber machen. Ich fand den Podcast bei dir mit Gunnar super, ne? Der ist natürlich ein Typ, der das
Gunnar Bartmann,
ja, genau.
Schöne Grüße gehen raus an Gunnar.
Richtig. Und das ist zum Beispiel auch so jemand, wo ich sage, ey cool, da ist das in einer Person, ne? Aber es gibt halt auch Chefs, die sagen, hey, das ist vielleicht nicht mein Ding, ne? Kann ich nicht so gut. Und ich habe aber irgendeinen in der Firma, der das kann. Und vielleicht auch nachher ganz viele. Also wir sind jetzt 60 Mitarbeiter und haben hier inzwischen 5, 6, 7 Leute, die auch immer mehr in diese Rolle reinkommen, in diese Verteiler- und Mitdenkerrolle und die so ein bisschen auch als Wirbelwind unterwegs sind, ne? Weil ich am Anfang auch ganz viel Steine hochgehoben habe oder Finger in Wunden gesteckt habe und das muss man halt auch abkönnen, ne? Wenn du dann Gegenwind kriegst, weil du irgendwo in ein Hornissennest reingestochen hast, ne, dann
absolut,
das klar. Muss man abkönnen, ne? Das ist natürlich
wichtig. Ist ja jetzt auch noch einmal ganz kurz zu klären, der Frodo trägt der Sicherheitsschuhe.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Also das
sollte
er, ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich glaube, also das, ich habe am Anfang halt eben ganz normal mitgearbeitet, ne, in allen Bereichen. Und das war vielleicht auch ein Punkt, wo wir gescheitert sind am Anfang, weil ich ganz zu Anfangs von Ralf gesagt bekommen habe, ey cool, mach das Vollzeit, sitzt da im Büro und bla bla bla, guckst du mal, was du da. Und dann habe ich angefangen, natürlich mich auch selber fortzubilden. Ich muss das ja alles irgendwo lernen, autodidaktisch. Habe dann angefangen, YouTube-Videos zu gucken, dies und jenes. Und die Kollegen immer, ey, Alter, der sitzt den ganzen Tag, guckt YouTube-Videos. Was ist dem sein Ding hier, ne?
Ja, ja.
So, und das heißt, ich habe dann halt irgendwann, haben wir gesagt, cool, wir machen da draußen eine 50-50-Sache. Einen halben Tag machst du Organisationsentwicklung und Lean-Management und dann gehst du den anderen Tag her und bist als Springer im Unternehmen unterwegs. Und das war super wichtig für mich, weil ich dadurch natürlich auch überall noch im Gespräch war, genau, ich auch überall in den Problemen mitwuseln konnte. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, um Bodenhaftung zu behalten. Und
das nicht so abgehoben ist.
Ja, ne? Und das war, glaube ich, auch, und ich empfehle, also wir haben inzwischen viele Leute, die kommen von außen zu Stommelhaus und sagen, ey, cool, das, was ihr da macht, ist super spannend, können wir das vielleicht mal von euch irgendwie uns abgucken, können wir mal unter die Motorhaube gucken. Und die kommen dann aus einem Unternehmen, weiß ich nicht, wo vielleicht Industriekontext ist oder so. Da ist es dann so, dass ich den Leuten sage, die Ingenieure sind, und ich sage, ey, wenn du das wirklich willst, also wenn du da wirklich all in gehen willst, dann musst du dir einen Blaumann dreimal die Woche anziehen und musst mit den Leuten auch wirklich an der Maschine arbeiten, dir von denen was erklären lassen, vielleicht bei dem Erklären reflektieren und sagen, ey, du, hör mal, erklär das doch vielleicht mal anders. Weil nur das führt halt auch wirklich zu einem, ja, zu einem richtigen Entwicklungsprozess dann, ne? Sonst kriegst du das ja nicht hin. Und
es ist ein Geben und ein Nehmen.
Ja, unbedingt. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe irgendwann mich mal gefragt, was ist denn eigentlich meine Hauptarbeit in dieser Stommelhaus-Akademie? Und das ist eigentlich, dass ich im Prinzip die Schule, in der ich früher selber persönlich als Stefan eher ein Antikörper war, ja, weil ich halt irgendwie, ich habe halt, Schule war für mich Quälerei, ne? Ich bin da irgendwie durch, habe mir dann nachher gesagt, oh cool, jetzt endlich Handwerk, ne, irgendwie was mit den Händen machen und loslegen und super.
Ja, endlich Handwerk.
Genau, und das Einzige, was ich letzten Endes auch wirklich aus der Schule mitgenommen habe, war halt Geometrie, ja, das war halt das, was für mich als Zimmermann wichtig war. Und das hat mir gereicht. Und am Ende war es halt so, dass ich mir aber jetzt im Nachgang, wo ich, weil ich auch inzwischen hier für dieses ganze KI-Thema zuständig bin, und KI ist für mich und auch für uns hier im Unternehmen ein Lernwerkzeug. Ja, das ist eine Riesentüre, die da aufgeht, wo du in einer Raketengeschwindigkeit Sachen lernen kannst, die du früher halt eben, wo du keinen Zugang zu hattest. Und das ist das, was wir eigentlich gemacht haben. Wir haben eigentlich gar nicht so viel an Methoden und Prozessen rumgeschraubt, sondern wir haben einfach nur aus dem Unternehmen eine, und jetzt will ich eben nicht das Wort Schule verwenden, weil das ein sehr negativ belasteter Begriff ist, aber wir haben einfach ein lernendes Unternehmen gemacht. Und das, dieser Wandel vom vielleicht einfach geführten Unternehmen zu einem lernenden Unternehmen, bei dem die Führung nicht wegfällt, das darf auch keiner irgendwie missverstehen, sondern aber die Führung lernt. Das ist ganz wichtig. Die lernt halt auch weiter.
Ja, das Unternehmen lernt. Genau. Das Unternehmen ist mehr als nur Führung oder mehr als Mitarbeitende. Ist das gesamte Ding, das ganze Konstrukt.
Absolut.
Du, Stefan, drei Dinge, die es braucht, das ist die Abschlussfrage. Mhm. Drei Dinge, die es braucht, bevor es heißt, nach Fest kommt ab. Kannst du es auf die Morgenrunde beziehen oder auf das lernende Unternehmen?
Boah, drei Dinge, die es braucht. Boah.
Komm, du hörst meinen Podcast so oft. Ich habe schon so viele Nachrichten. Und Katrin, die Folge war super. Das überrascht dich doch jetzt nicht, diese Frage.
Das, was mich überrascht, ist tatsächlich, das überrascht mich nicht. Aber ist halt sicher, es ist halt am Ende so, dass wir immer und immer und immer wieder bewusst reflektieren. Das ist super wichtig. Also, dass alle auch klar haben, dass ich selber immer nur meine eigene Perspektive habe und ich brauche deine und die von allen anderen, um selber irgendwo einen Spiegel zu haben, um mich selber einordnen zu können. Und ich glaube, dass das halt entscheidend dafür ist, dass wir lernen, das natürlich in einem gewissen Umfeld zu tun, und dass wenn das halt passiert und dann gibt's Leute, die mobben oder die irgendwie respektlos sind und die irgendwie das darf halt nicht passieren, das darf nicht sein. Und das haben wir am Anfang mit viel Schweiß und Tränen gelernt. Und das ist eine Sache, die definitiv wichtig ist, damit eben nicht abkommt. Das ist sonst auch ganz schnell dann ein Problem. Ja, und vielleicht, was auch ganz wichtig war, das war, dass wir uns halt immer Geduld und, wie sagt man so schön, Geduld ist ein ganz wichtiger Faktor. Also man darf halt nicht glauben, dass das von heute auf morgen passiert. Und diese Geduld auch bewusst zu haben für alle, dass sich alle klar sind, okay, das klappt halt nicht so schnell. Das ist auch super wichtig, weil sonst, Beharrlichkeit ist das Wort. Das mega, super.
Genau.
So, und
vielleicht auch Ausdauer.
Genau, Ausdauer, Beharrlichkeit, genau. Und wir haben halt irgendwann mal gesagt, wir laufen keinen Marathon, wir laufen keinen Sprint, sondern wir tanzen Tango. Mal vor, zurück, mal rechts, mal links. Ach, und schön. Kann man ewig machen. Also man kann nie aufhören, also mussten nicht aufhören, Tango zu tanzen, das endet nicht. Und das.
Kannst du Tango
tanzen?
Nein,
leider nein.
Oh. Entschuldigung, wollte ich nicht ablenken.
Das Letzte, was ich glaube, was halt auch total wichtig ist, ist, dass wir uns feiern. Also das haben wir auch erst relativ in der Mitte gelernt, dass wir uns wirklich feiern für das, was wir gut machen, weil wir dann auch viel, viel resilienter und viel, viel mehr abkönnen, wenn wir mal was schlecht machen. Und das ist insofern ganz interessant, das hätte ich mir gewünscht, dass wir das am Anfang gewusst hätten oder schon festgestellt hätten, weil es am Anfang viele Täler der Tränen gibt, ne, wo man durch muss. Die wird es auch später immer noch geben, aber das kann man ja üben, ne? Und ich glaube, dass es mit der Zeit auch, am Anfang hast du viele tiefhängende Früchte, die du schnell abgreifen kannst und dann irgendwann ja. kommt so ein Ding, wo sich das anfängt zu ziehen und dann ist es echt gut, wenn du, wie soll man sagen, also man schämt sich ja auch Schule, ist Schule, ne? Du kommst aus der Schule, man möchte nicht der Streber sein.
Ja.
So, und heute stehen wir da, wenn irgendeiner was cool gemacht hat, dann gibt's einen Applaus von allen. Und das, da brauchst du auch nicht mehr nach fragen, das passiert einfach, ne? Weil wir sagen, ey, geil, okay. Da hat einer was cool gemacht. Ja, lass mal das doch mal gerade kurz abfeiern. Sekunde, zwei Sekunden, die sind so wertvoll und das, ja, das ist auch wichtig, glaube ich, dass man das macht, damit es halt eben nicht irgendwann Leute auch aufreibt oder zerreibt, ne, ja. in diesem ganzen Prozess.
Und dann auch ins Nervige wieder geht, ne?
Absolut. Ja.
Ja. Das stimmt. Danke, Stefan. Da waren auch für mich jetzt tatsächlich auch wieder noch ein paar Dinge dabei, die ich noch nicht wusste.
Sehr schön.
Zum Beispiel, dass Frodo Tango tanzen sollte. Mhm. Ne?
Ja.
So, können wir so festhalten.
Ja, können wir so machen.
Ja.
Ja.
Und ich denke, den nächsten Kaffee, den sollten wir irgendwann auch nochmal anpeilen.
Sehr gerne. Ja, wie gesagt, du
dann noch mal in
kannst echt. Auch gerne mal ja. vorbeikommen.
Ja, das habe ich ja eh gesagt.
Genau.
Vielleicht mache ich auch mal Praktikum bei euch. Wobei, mit Holz kann ich nicht, das ist mir zu weich.
Wir haben auch wir haben auch Stein hier.
Ja, also ich habe gesagt, in meinem zweiten Leben werde ich Dachdeckerin.
Oh, auch schön, ja.
So.
Du kannst ja, auch, kannst auch, du kannst bei uns auch vor allen Dingen alle, du kannst auch Dachdecken, du kannst bei uns ja alles machen.
Ja, aber mit Holz bin ich nicht so.
Ja.
Nicht so meins, ja. So, ich sage danke
cool.
und bis bald in echt.
Ja, bis bald. Danke dir. Ciao.
Ciao, Stefan.
Ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.